Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Jonas Rees am Mikrofon, herzlich willkommen.
Stuttgart ist so schön, nicht? Und man kann in der Zeit alles Mögliche machen. Man muss ja nicht unbedingt auf dem Bauplatz ständig herumlaufen.
Ja, Stuttgart ist schön, doch seit mehr als 10 Jahren leben die Menschen dort mit einer Megabaustelle mitten in ihrer Stadt. Da hilft nicht mehr immer der Humor des ehemaligen Stuttgart 21-Schlichters Heiner Geißler. Und jetzt verzögert sich auch noch die Fertigstellung noch einmal, und zwar um ein weiteres Jahr. Wir berichten gleich ausführlich. Außerdem zur Ukraine-Wiederaufbaukonferenz wird ein heikler Vorschlag diskutiert. Sollen hunderte Milliarden eingefrorenes russisches Vermögen für die Kriegsschäden aufgewendet werden? Auch das gleich ein Thema in dieser Sendung. Und auch an Tag 2 nach den Europawahlen werden die Folgen diskutiert. Die extremen politischen Ränder werden europaweit stärker. Abschottung, Nationalismus erhalten Zulauf. Was bedeuten diese Tendenzen für die Wirtschaft? Die lebt ja gerade von offenen Grenzen und qualifiziertem internationalen Personal. Wir blicken die Wirtschaftsforschungsinstitute auf die Ergebnisse der Europawahlen. Dazu Sebastian Moritz.
Die Wahlerfolge von Rechtsextremen könnten die Zusammenarbeit innerhalb der EU verschlechtern, insbesondere bei der Verteidigung, der Migrationspolitik oder der Handelspolitik, befürchtet der Präsident des IFO-Instituts Clemens Fuest.
Wir brauchen für die Lösung bestimmter wirtschaftlicher Probleme bezahlbare Rüstung, eine sinnvolle Migrationspolitik. Dafür brauchen wir die Bereitschaft zur Zusammenarbeit in Europa. Und wenn Parteien an Einfluss gewinnen, die diese Zusammenarbeit nicht wollen, dann wird das ökonomische Kosten haben.
Das zeige sich schon jetzt etwa am starken Abschneiden des Rassemblement National in Frankreich, der bei der von Präsident Macron angesetzten Neuwahl zur Assemblée Nationale auch auf nationaler Ebene zulegen könnte.
Das wird zu sehr, sehr viel Unsicherheit führen. Wir sehen, dass auch an den Kapitalmärkten recht negativ reagiert wurde auf dieses Szenario.
Positiv bewertet Fuß die leichte Verschiebung von Grünen hin zu konservativen Parteien im EU-Parlament. Er hofft auf Änderungen am Green Deal, zum Beispiel eine Aufweichung der Deckelung des Energieverbrauchs durch die Energieeffizienzrichtlinie oder der Nachhaltigkeitskriterien im Rahmen der EU-Taxonomie.
Wir haben ja doch veränderte Kräfteverhältnisse, zum Beispiel bei den gemäßigten konservativen Parteien haben wir schon viele, die skeptisch waren, was beispielsweise die EU-Taxonomie angeht. Und wenn die sich durchsetzen, das zurückdrängen, dann wäre das ein Fortschritt, jedenfalls aus wirtschaftspolitischer Sicht.
Negative wirtschaftliche Folgen erwartet Fuß durch das starke Abschneiden der AfD, insbesondere in Ostdeutschland.
Ein Signal, dass Fremdenfeindlichkeit gegenüber der EU, vielleicht auch gegenüber ausländischen Investoren zunimmt, und das tut wirtschaftlich nicht gut.
Die AfD sei ein Standortnachteil, könne Unternehmen abschrecken, in Ostdeutschland zu investieren.
Weil sie wissen, dass viele Mitarbeiter, die aus dem Ausland vielleicht kommen, die Migrationshintergrund haben, sich hier weniger wohlfühlen als woanders, und das ist ein Problem.
Stattdessen könnten Unternehmen und Fachkräfte eher nach Westdeutschland ausweichen, vermutet Reint Kropp, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle. Das könnte den bestehenden Fachkräftemangel und die geringere Wirtschaftskraft im Osten weiter zementieren.
Man muss ja auch bedenken, dass junge, neue Unternehmen eher von jüngeren Leuten gegründet werden. Und die werden wahrscheinlich diese Gründungen dann eher woanders machen und nicht in Ostdeutschland. Insofern denke ich schon, dass das ein ganz schlechtes Signal ist.
Sollte die AfD nach den Landtagswahlen tatsächlich an einer Landesregierung in Sachsen, Thüringen oder Brandenburg beteiligt sein, erwartet er eine sehr schlechte Entwicklung.
Damit wir in verschiedenerlei Dimensionen eben gar keine vernünftige Politik aus Wirtschaftssicht haben werden, Stichwort Einwanderung, Arbeitskräftemangel, aber auch grüne Transformation, da hat die AfD überhaupt keine Antworten. Insofern denke ich schon, dass wenn die Landtagswahlen so ausgehen wie jetzt die Europawahl, dass sich viele Unternehmen da sehr gründlich überlegen werden, ob sie noch weiterhin in Ostdeutschland investieren wollen.
Die AfD habe sicherlich auch von der schwachen Wirtschaftsentwicklung profitiert, glaubt IFO-Präsident Fuest. Wirtschaftspolitische Lösungen bietet die Partei aber nicht.
Es ist sicherlich richtig, dass die wirtschaftliche Lage schlecht ist, dass viele Menschen sich Sorgen machen über Veränderungen, die anstehen. Aber es ist nicht so, dass wenn die Ampelregierung nicht mehr da ist, dass dann diese Veränderungen nicht mehr notwendig sind.
So fordert die AfD vehement, Verbrennerautos auch nach 2035 auf europäischen Straßen zuzulassen. Den Umbau der Automobilindustrie auf Elektrofahrzeuge, etwa in Sachsen, sieht die AfD kritisch. Dabei hat beispielsweise VW sein Werk in Zwickau längst auf E-Autos umgestellt und langfristige Investitionen getätigt.
Der Beitrag von Alexander Moritz. 500 Milliarden Dollar. So hoch schätzt die Weltbank die Kriegsschäden in der Ukraine. Russland hört nicht auf, auch auf zivile Infrastruktur zu schießen und diese zu zerstören, allen voran in der Energieversorgung. Eine 500 Millionen also schätzt die Weltbank. Doch woher soll das Geld kommen? Ein Vorschlag wäre es, die rund 300 Milliarden Dollar eingefrorenes russisches Vermögen dafür zu verwenden. Ein Vorschlag, der auch im Vorfeld der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz heute und morgen in Berlin diskutiert wird. Sabine Adler über diese Idee und die Zweifel daran.
Russische Staatsanleihen für den Wiederaufbau der Ukraine zu verwerten, wäre etwas Neues und Mutiges. Das weiß die parteiübergreifende Gruppe von SPD, CDU, CSU und FDP-Bundestagsabgeordneten, der unter anderem der Sozialdemokrat Michael Roth angehört. Sie wagt es dennoch, die Regierungen der G7-Länder genau dazu jetzt aufzufordern.
Es geht heute vor allem um eine Frage. Wie können wir als liberale Rechtsstaaten, als Demokratien das einfordern, was eine Diktatur zu zahlen hat?
Einig ist man sich in der EU und unter den G7-Staaten, dass die Zinsen aus den eingefrorenen russischen Vermögen der Ukraine zur Verfügung gestellt werden sollen. Doch das wären nur 3 Milliarden Euro. Streit gibt es, ob auch die gesamten festgehaltenen 250 Milliarden Euro für den Wiederaufbau der Ukraine genutzt werden können. Kritiker warnen davor. Diese Gelder der russischen Zentralbank dürfe man aus Gründen der Staatenimmunität nicht anrühren. Völkerrechtler Patrick Heinemann hält dagegen.
Der Grundsatz der Staatenimmunität, der gilt nicht absolut. Das sehen wir allein schon daran, dass das russische Zentralbankvermögen ja jetzt schon eingefroren ist. Und wenn dieser Schutz absolut wäre, dann hätten wir das Vermögen ja gar nicht erst einfrieren dürfen.
Die Ukrainerin Anna Vlasiuk von der Kiew School of Economics ist auch dafür, die russische Zentralbank nicht länger mit Samthandschuhen anzufassen. Denn die sei keineswegs nur Hüterin des russischen Rubels, sondern aktiv an der Eroberung der Ukraine beteiligt. Die russische Zentralbank beteiligt sich aktiv am Krieg. Sie hat sogenannte Feldfilialen eröffnet, die zum Teil vom Verteidigungsministerium verwaltet werden und sich nahe der Front befinden. Außerdem unterstützt die russische Zentralbank die Besetzung der ukrainischen Gebiete, indem sie dort den Rubel einführt. Dass jetzt die G7 oder die EU-Staaten den ukrainischen Wiederaufbau aus ihren Landeshaushalten bezahlen sollen, während die Vermögen der russischen Zentralbank unangetastet bleiben, versteht man in Großbritannien, Kanada oder den USA nicht. Dort haben die Parlamente Gesetze verabschiedet, die die Konfiszierung der russischen Vermögen erlauben. Als erstes EU-Land zog Estland nach. Doch aus Furcht vor einem Vertrauensverlust internationaler Anleger in den Westen wird immer noch gezögert, das russische Geld zu beschlagnahmen. Aus Sorge vor Abwanderung der Investoren. Aber wohin eigentlich? Werden doch fast 90% aller Devisenreserven in G7-Währungen gehalten. Dass in den USA Kongress und Senat das Gesetz mit großer Mehrheit beschlossen haben, ist auch das Verdienst der ukrainischen Anwältin Julia Siskina, die in Washington bei der Ausarbeitung half. Wenn auf das russische Geld zurückgegriffen werden kann, schont das die westlichen Staatskassen, so das Kalkül. Das kostet die Steuerzahler gar nichts, im Unterschied zu dem, wie es bisher noch läuft. Im Moment schützen wir die russischen Vermögen mehr als das Geld unserer Steuerzahler, während der Aggressor Russland bislang unbehelligt bleibt.
Sabine Adler war das mit einem Stück zur Ukraine-Wiederaufbaukonferenz und über die Frage, ob russisches Vermögen, das eingefroren ist, jetzt zu der Bezahlung der Kriegsschäden verwendet werden kann. Es war ein ambitioniertes Projekt. Made in Germany mit Giropay PayDirect sollte dem Marktführer PayPal aus den USA Konkurrenz gemacht werden. Es war ein gemeinsames Online-Bezahlverfahren der deutschen Banken und Sparkassen. Knapp 9 Jahre nach dem Start steht das Vorhaben jetzt vor dem Aus. Der Grund: es gab schlichtweg zu wenig Kunden. Mischa Erhardt mit den weiteren Einzelheiten.
Die letzte Mitteilung über das Bezahlsystem Giropay stammt aus dem April und kündet von Erfolg. Man habe den Tankstellenbetreiber Esso gewinnen können und setze damit den Wachstumskurs fort. Nur, Wachstum ist relativ. Giropay und die dahinterstehende Gesellschaft PayDirect hatten zuletzt einen Marktanteil von nur 0,4%. Das haben die Handelsforscher am EHI, Retail-Institut in Köln, errechnet. Das ist ein verschwindend geringer Prozentsatz gegenüber dem weit verbreiteten Online-Bezahlsystem PayPal, denn über PayPal bezahlten im vergangenen Jahr fast 30% aller Deutschen ihre Online-Einkäufe.
Man muss ja, wenn man in einen schon etablierten Markt reingeht, relativ spät eine geschickte Follower-Strategie haben im Vergleich zu den Pionieren, die den Markt eben relativ zeitnah bearbeitet haben,
sagt der Zahlungsexperte des EHI, Horst Rüther. Offenbar hat es Giropay bzw. PayDirect an dieser Geschicklichkeit gemangelt. 2015 hatten die deutschen Banken und Sparkassen sich mit ihrem Bezahldienst PayDirect, das dann mit Giropay fusioniert ist, auf den Weg gemacht. Nun heißt es aus dem Unternehmen auf Anfrage:
Aktuell gibt es Abstimmungen auf Gesellschafterebene zur Zukunft von Giropay respektive der PayDirect GmbH als Betreibergesellschaft.
Man werde informieren, sobald finale Entscheidungen getroffen sind. Allerdings berichtet das Magazin Finanzszene aus gut informierten Kreisen, dass das Ende des Online-Bezahlsystems der deutschen Kreditwirtschaft schon in dieser Woche besiegelt werden soll. Das Problem von Alternativen gegenüber etablierten Online-Zahlungsdienstleistern wie PayPal ist zum einen, dass in der Online-Welt der Trend gilt, the winner takes it all. Dass also die Pioniere sich fest etablieren und so eine starke Anziehungskraft auf weitere Kundschaft ausüben. Zum anderen müssen Alternativen grundsätzlich etwas besser sein als die etablierte Konkurrenz, wenn sie als App bei Verbrauchern punkten wollen.
Da fragt sich dann natürlich der Verbraucher irgendwann, warum muss ich mir jetzt noch die nächste App runterladen? Ist nicht das, was ich brauche, eigentlich schon abgedeckt mit denjenigen, die es bereits gibt, wo ich bereits ein Konto habe?
So die Referentin für digitales Banking beim Digitalverband Bitkom, Sarah Palurovic. Das mutmaßliche Aus für Giropay kommt kurz vor dem Beginn einer europäischen Zahlungsinitiative mit Namen Vero, die 16 europäische Banken und Finanzdienstleister Ende Juni an den Start schicken wollen. Das macht die Annahme umso plausibler, dass der Versuch Giropay im Gegenzug von deutschen Banken eingestellt wird. Ob und wie stark sich die europäische Alternative dann allerdings etablieren oder gar gegenüber den Platzhirschen, vorwiegend aus den USA, durchsetzen kann, muss sich erst zeigen.
Deutschlands größte Baustelle. Das klingt nach Superlativ und ist rückblickend doch ein deutliches Armutszeugnis. Seit 14 Jahren wird der Tiefbahnhof Stuttgart 21 gebaut und mehr als 4-mal so teuer wird er wohl. Und viel später als geplant wird er auch noch fertig werden. Jetzt hat man die Eröffnung nochmal verschoben. Das hat die Bahn gerade auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Mit dabei war für uns Katharina Thoms, unsere Baden-Württemberg-Korrespondentin in Stuttgart. Frau Thoms, warum verzögert sich Stuttgart 21 denn nun nochmal?
In einem Satz: die Digitalisierung ist schuld, also zumindest mal in erster Linie. Denn dieses Projekt ist ja nicht nur ein großes Bahnhofs- und Bahnprojekt, sondern man hat da noch vor ein paar Jahren was obendrauf gesetzt, nämlich dass der komplette Bahnknoten Stuttgart, also auch die Zuläufe, in Zukunft mit digitalen Signalen ausgestattet werden sollen. Und das klingt jetzt erstmal ein bisschen einfach, ist aber alles andere als das. Und das hat die Bahn auch so ein bisschen unterschätzt. Diese ganzen Umbauten, da müssen Kabel verbuddelt werden, da müssen Zugloks umgerüstet werden, Personal muss geschult werden. Und allein schon dieser erste Teil, nämlich auch digitale Stellwerke zu bauen und diese Gleise und alles zu digitalisieren, da gab es bei der Firma, die das machen sollte, große Personalprobleme. Also man war schon lange nicht mehr im Zeitplan. Und deswegen hat man jetzt sozusagen die Notbremse, um im Bild zu bleiben, gezogen und gesagt: alles klar, wir werden das nochmal ein Jahr nach hinten verschieben, die Eröffnung dieses Tiefbahnhofs.
Statt ursprünglich 2019, jetzt also 2026. Wie will die Bahn denn das jetzt wirklich hinkriegen?
Das wird wirklich spannend. Also ich möchte es mal fast als eine Operation am offenen Herzen bezeichnen, denn die Bahn macht jetzt Folgendes. Sie wird den Tiefbahnhof zwar Ende 26 offiziell eröffnen, aber er wird eigentlich über ein Jahr lang Stück für Stück in Betrieb genommen. Das heißt, die Bahn muss ja testen und üben. Also dieses digitale System muss nicht nur verbaut werden, sondern da muss man auch viel ausprobieren. Man hat das gesehen bei der Neubaustrecke von Stuttgart nach Ulm. Die ist ja schon eingeweiht worden. Und da gab es am Anfang mit diesem ETCS-System, digitalen System, einige Probleme. Da sind auch mal Züge einfach stehen geblieben, weil sie sich nicht verbinden konnten. Und das soll jetzt eben probiert werden. Das macht man erst mit leeren Zügen, die im Tiefbahnhof fahren, während oben im Kopfbahnhof die ganze Zeit einfach der normale Fahrplan über den Kopfbahnhof wie bisher gemacht wird. Und was dann wirklich spannend wird, ist, im Laufe des Jahres sollen immer mehr Züge, normale Fahrplanzüge, die nach Stuttgart fahren, dann auch schon in den Tiefbahnhof einfahren, mit Fahrgästen drin, um eben zu gucken, wie funktioniert es denn, wenn Fahrgäste drin sind, was können wir da machen? Das kann also durchaus sein, dass man dann nach Stuttgart bucht und dann kommt man unten an und ja, dann ist man vielleicht auch Testpublikum, das muss man dann sehen. Also die Bahn ist hier sehr, sehr zuversichtlich gewesen und hat gesagt, das sei von vorne bis hinten durchdacht. Aber ein bisschen ist da auch die Hoffnung mit am Werk, habe ich den Eindruck zumindest.
Eine wichtige Rolle spielt ja auch immer das Finanzielle. Mehr als viermal so teuer wird dieser Bahnhof wohl wie geplant. Wird das denn jetzt nochmal durch die Verzögerung teurer werden?
Das wird es. Ungefähr 100 Millionen Euro mehr kostet ein Jahr Bauzeit mehr. Da hat man aber gesagt, da wird man jetzt diesen Kostenrahmen, den es ja schon gibt von rund 11 Milliarden Euro, nicht mehr erweitern müssen. Das ist quasi schon eingepreist. Es gibt aber auch noch ein paar andere finanzielle Probleme, denn diese Digitalisierung, die erfolgt in mehreren Schritten. Und der dritte Baustein, so nennt sich das, also damit ist dann die ganze Region, auch die S-Bahn digitalisiert, die ist im Moment eigentlich noch gar nicht finanziert vom Bund. Die Bahn hat da einen Vorbehalt in ihren Haushaltsplan sozusagen gelegt, weil das hing alles am Klimatransformationsfonds. Da wissen wir ja, dass da plötzlich ganz viel weniger Geld zur Verfügung stand und da war eben dieser Teil auch mit drin. Deswegen gab es hier heute auch nochmal einen ordentlichen Appell zu sagen, wir müssen diesen dritten Baustein auch finanzieren, sonst hat dieses ganze Projekt, so wie es jetzt geplant ist, keinen Sinn. Und ein anderer Teil ist noch ein großer Tunnel, der auch noch später dazugekommen ist zu diesem ganzen Projekt, der gebaut werden soll. Auch der ist noch nicht finanziert und der ist aber auch ein wichtiger Baustein, sonst funktioniert eigentlich alles nicht in der Logik, wie die Bahn sich das überlegt hat. Auch da gab es heute nochmal einen Appell, bitte dieses Jahr noch in diesem Haushalt klar machen, wir werden diesen Tunnel und diesen Knotenpunkt, diesen Baustein finanzieren.
Frau Thoms, so lange wie der Bau dauern ja auch die Proteste an. Wie sieht man denn mittlerweile in der Stadt Stuttgart, also unter den Bewohnern, dieses ganze Projekt? Wie sieht es mit der Akzeptanz mittlerweile aus?
Also ehrlich gesagt, ich glaube, der Großteil der Bevölkerung ist vor allem genervt, wenn er über den Stuttgarter Hauptbahnhof fahren muss, weil man sehr, sehr lange Wege gehen muss. Aber es gab auch heute hier wieder vor der Pressekonferenz Proteste vom Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21. Das ist inzwischen aber eine sehr, sehr kleine Gruppe, eine sehr ausdauernde Gruppe, die schon seit über 10 Jahren dabei ist. Insgesamt ist es, glaube ich, mit Augenrollen verbunden und die meisten sind gar nicht überrascht, dass es jetzt doch noch mal ein Jahr länger dauert.
Die Deutsche Bahn verschiebt den Start von Stuttgart 21 nochmals und zwar jetzt auf 2026. Danke, Katharina Thoms, für diese Informationen und für die Eindrücke aus Stuttgart. Bislang ging der Boom der künstlichen Intelligenz am zweitwertvollsten Unternehmen der Welt ein wenig vorbei, während der direkte Konkurrent Microsoft durch den Einstieg bei OpenAI gut dasteht, hatte Apple etwas den Anschluss verloren. Das soll sich jetzt ändern und zwar ausgerechnet mit Hilfe des direkten Konkurrenten. Künstliche Intelligenz soll zu einem wesentlichen Bestandteil der iPhones und der anderen Apple-Geräte werden und zwar in Form von KI-Pionier OpenAI. Das hat Apple jetzt auf der eigenen Entwicklerkonferenz bekannt gegeben. Mit dabei war für uns Nils Dams.
Die große Eröffnungspräsentation dauert 67 Minuten, bis Apple-Chef Tim Cook zum ersten Mal künstliche Intelligenz sagt. Apple spricht bei seinen eigenen KI-Systemen von Apple Intelligence.
The new personal intelligence system that
die soll die Geräte noch persönlicher machen.
Even more useful and delightful.
Eine der wichtigsten Änderungen, Apple will den Sprachassistent Siri überarbeiten. Den gibt es schon seit 13 Jahren. Das Problem bisher, so richtig hat Siri nicht immer verstanden, was wir eigentlich wollen.
Hey Siri, kannst du mal meine Mutter anrufen?
Verstehe ich richtig? Du möchtest Frau Zengel anrufen?
Nein, meine...
Okay, ich tue es nicht.
Neue KI-Systeme können mittlerweile wesentlich besser mit Sprache umgehen, den Kontext erkennen und oft auch sinnvolle Antworten geben. Die größere Idee dahinter, wir Nutzer sollen uns nicht mehr so mit einzelnen Apps beschäftigen. Wir sagen der KI, was wir möchten, die soll das dann regeln. Damit es auch gut funktioniert, arbeitet Apple mit OpenAI zusammen. Apple-Manager Craig Federici. Wir starten mit der besten KI, ChatGPT von OpenAI. Powered by GPT-4o. Mit anderen Worten, Apples eigene KIs werden auch in die iPhones eingebaut, sind aber qualitativ noch nicht so weit. Deshalb wird ChatGPT zusätzlich ins Apple-Smartphone integriert. User können mit ihren Apple-Geräten künftig mit KI auch Bilder oder persönliche Emojis erstellen. Auch Abschriften von Telefonaten oder E-Mail-Zusammenfassungen sollen möglich sein. Was die Funktionen angeht, schließt Apple hier eine Lücke zur Konkurrenz. Google, Meta oder auch OpenAI bzw. ChatGPT selbst bieten Ähnliches. Unterscheiden will sich Apple beim Thema Datenschutz. Die KIs sollen größtenteils direkt auf den Geräten laufen. Bei einer Anfrage wird analysiert, ob sie direkt auf dem Gerät verarbeitet werden kann. Wenn sie komplexer ist, werden die dafür nötigen Daten an Apple-Server geschickt. Auf die Apple keinen Zugriff habe, verspricht Federici, und dass das unabhängige Fachleute überprüfen können.
Independent experts can inspect the code that runs on these servers to verify this privacy promise.
Was die Datensicherheit angeht, ist Nilay Patel skeptisch.
I am very skeptical.
Er ist der Chefredakteur des Tech-Magazins The Verge.
In particular when you move data off a device.
Besonders wenn persönliche Daten von einem Gerät ins Netz geschickt werden, sind Datenschutzbehörden auf der ganzen Welt misstrauisch, wie privat die Daten wirklich bleiben. Deshalb muss Apple da sehr transparent sein, wie das genau funktionieren soll. Allerdings kommen Apples neue KI-Feature erst im Herbst und erstmal nur auf Englisch raus. Wer sie nutzen will, braucht dann mindestens ein iPhone 15 Pro oder neuer. Damit will Apple offenbar einen Anreiz schaffen, die neuen und teuren Top-Geräte zu kaufen.
Und wie brisant dieser Schritt ist, zeigt auch ein Wutausbruch daraufhin von Elon Musk. Er wolle iPhones in seinen Unternehmen verbieten, hat er gesagt. Und Musk hat ja sein eigenes AI-Projekt. Sebastian Schreiber, live an der Frankfurter Börse. Wie hat denn der Aktienkurs von Apple auf diese Bekanntgabe reagiert? Wahrscheinlich nicht mit einem Wutausbruch.
Das stimmt, aber durchaus unterschiedlich. Ganz interessant, da hat sich der Wind seit gestern nochmal gedreht. Gestern Abend vor Börsenschluss an der Wall Street wurden diese Pläne bekannt, mit OpenAI zu kooperieren. Da hat die Apple-Aktie das erstmal nicht beflügelt. Im Gegenteil, da gab es Abschläge von knapp 2%. Heute dann ein anderes Bild. Die Aktie liegt zu, aktuell um fast 4%. Das kann damit zusammenhängen, dass auch die Analysten der großen Banken sich die Apple-Aktie nochmal vorgenommen haben, und teilweise gingen die Kursziele da doch nach oben. Also da gibt es schon die Erwartungshaltung, dass diese KI-Offensive, wir haben es ja eben im Beitrag gehört, bei Apple auch den Absatz der iPhones künftig nochmal stärken könnte.
Schauen wir nach Deutschland. Der DAX heute mit einem eher schwachen Tag. Woran liegt's?
Ja, das hat mehrere Gründe, würde ich sagen. Das kann zum einen noch daran liegen, dass die Europawahl noch nachwirkt und die Ergebnisse. Andererseits kommen da schwache Vorgaben aus den Vereinigten Staaten. An der Wall Street hat der Dow Jones im Minus geöffnet. Man traut sich nicht so recht aus der Deckung. Vor der Sitzung der US-Notenbank FED morgen erwartet wird, dass die Notenbanker den Leitzins stabil halten. Aber spannend ist auch der Ausblick, und es kommen auch aktuelle Inflationsdaten morgen aus den USA. Also viel los, und der DAX verliert vorher an Boden, aktuell 18.375 Punkte, ein Minus von 0,6%.
Bei den Einzelwerten sticht positiv Covestro heraus, der Kunststoffkonzern. Warum?
Das hängt mit einer möglichen Übernahme von Covestro zusammen. Der Kunststoffkonzern könnte an den Ölkonzern Abu Dhabi National Oil Company gehen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Demnach kommt wieder Bewegung in die Gespräche. Interesse gibt's wohl schon länger. Die Covestro-Aktie heute deutlich stärker, 7% im Plus.
In diesen Tagen wird die EU-Kommission voraussichtlich ja die höheren Zölle auf E-Autos aus China verkünden. Werfen diese Strafzölle ihre Schatten schon voraus? Und wenn, inwiefern?
Ja, vor allem, weil das ein nächster Schritt sein könnte in einer Reihe von möglichen Vergeltungsmaßnahmen. Peking könnte ja seinerseits wieder mit Zöllen reagieren. Da sind die E-Autobauer in China auch an der Börse schon unter Druck. Und das beobachten natürlich auch am europäischen Markt vor allem auch deutsche Autobauer, die einen großen Teil des Absatzes in China erzielen.
Fehlen noch Euro, Rente und Gold, bitte.
Der Euro hat heute weiter an Wert verloren. Der Referenzkurs der EZB bei einem Dollar 0,37. Die Umlaufrendite heute kaum verändert zu gestern bei 2,71%. Und der Preis hier fein und zu Gold etwas stärker aktuell, 2.313 Dollar.
Danke, Sebastian Schreiber, live von der Frankfurter Börse. Um die Streiks in Hollywood ein Jahr nach Beginn geht es gleich bei Kultur heute. Ich bin Jonas Rehse. Bis bald.